Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio Insa Wilke, guten Tag. 7 Arten von Weiß heißt ein Buch, das Raoul Schrott und Jan Wagner aus dem Italienischen übersetzt haben. Es stellt den Dichter Federico Italiano vor. Wenn sich zwei so unterschiedliche Schriftsteller diesen Ranges zusammentun, um das Werk eines Kollegen vorzustellen, muss es besonders sein. Über Federico Italianos Gedichte und diese interessante Übersetzerpaarung spreche ich gleich mit Beate Tröger und Michael Braun. Erstmal geht's um ein wirkliches Liebespaar. Seiltänzer noch im Dunkeln. So nannte Hugo Ball sich und seine große Liebe Emmy Hennings. Und so heißt jetzt auch ein Band mit Gedichten, Prosa und Briefen der beiden, herausgegeben von Bärbel Reetz. Beate Tröger und Michael Braun, was fasziniert uns Normalsterbliche eigentlich so an diesen schreibenden Liebespaaren?
Ich denke, man kann natürlich erstmal auf dieser romantischen Schiene argumentieren und sagen, es ist immer schön zuzuschauen, wie zwei schreibende Menschen sich schreibend, aber dann eben auch fühlend näher kommen. Aber ich glaube, es gibt einfach auch noch einen eher poetologischen oder literarischen Aspekt an der Sache, dass ja jeder Text immer auch einer ist, der sich an ein Gegenüber richtet und dann für uns alle zugänglich wird, obwohl wir normalerweise darauf eigentlich keinen Zugriff hätten, dann gibt das nochmal eine besondere Spannung. Und zweiter Aspekt ist sicherlich, dass in diesen Briefen von Liebespaaren, die dann vielleicht auch nicht immer zusammenkommen, Else Lasker-Schüler und Franz Marc beispielsweise, wo Else Lasker-Schüler Franz Marc so vergöttert und verklärt hat, dass man dann immer dieses Ringen sieht, was man vielleicht ja auch selber das ein oder andere Mal im Leben erlebt hat, dass es bedeutet, jemanden für sich gewinnen zu wollen.
Ja, das ist ja vielleicht das Stichwort. Sie haben gerade gesagt, Else Lasker-Schüler und Franz Marc sind nicht zusammengekommen. Wenn man aber dann zusammen ist, ein Paar ist und zusammenlebt vielleicht sogar, dann schreibt man ja keine Briefe mehr. Wie sind also die Texte dieses Bandes zusammengekommen, Michael Braun?
Emmy Hennings und Hugo Ball waren ja ein sehr ungleiches Liebespaar und Dichterpaar. Die sehr extrovertierte Emmy Hennings, der sehr introvertierte, mönchische, asketische Hugo Ball. Kaum jemand von den Zeitgenossen konnte sich damals vorstellen, wie die beiden jetzt zusammenpassen. Und es ist ja nun so bei diesen beiden gewesen, sie schreiben sich sehr innige, anrührende, glühende Liebesbriefe zum Teil, aber in der Zeit, in der diese Briefproduktion am intensivsten ist, so etwa Spätsommer 1917 bis Frühjahr 1918, ist es tatsächlich so, das ist die Zeit der höchsten Gefährdung ihrer Liebe und ihrer Produktionsgemeinschaft. Da hat der Hugo Ball immer Angst gehabt, weil nun mal die Emmy Hennings nicht besonders begabt war in Monogamie und immer wieder halt Männer ihrem Zauber erlagen. Und beide lebten lange Monate getrennt, Hugo Ball in Bern, die Emmy Hennings in Zürich. Und Hugo Ball fürchtete immer, ich erleide jetzt einen Liebesverlust. Also das heißt, diese Briefe dienen eigentlich dazu, das Sehnsuchtsband zu festigen, auch wenn es in der Wirklichkeit zu bröckeln beginnt.
Beate Tröger, waren Sie erstaunt über die Auswahl, die hier zusammengestellt ist und was sie erzählt?
Ich war erstaunt, würde ich nicht sagen, weil ich ein bisschen was von den beiden dann doch schon auch wusste. Aber ich war begeistert davon, welcher Ton zwischen beiden herrscht und wie auch das, was sie sich gegenseitig erzählen und schreiben, immer wieder sehr hübsch von Illustrationen mit ergänzt wird, die, ich glaube, wirklich konstitutiv für diesen Briefwechsel auch sind. Also es gibt ein zeichnerisches Moment, ich hatte vorhin Else Lasker-Schüler schon mal erwähnt, als Referenzpunkt oder Vergleichspunkt. Ich glaube, da könnte man auch wieder vergleichen. Die Zeichnungen werden dann zum Teil auch in Wortbilder, also in Verse oder in Briefpassagen übersetzt und kommentiert. Es sind Briefe, Postkarten, Liebesbeschwörungen, Sehnsuchtsbeschwörungen, wie Michael Braun es schon so schön gesagt hat.
Wir hören jetzt gleich mal ein Beispiel von Hugo Ball, das Gedicht Schöne Mondfrau. Vielleicht können Sie uns kurz noch sagen, in was für einer Situation er das geschrieben hat.
Also bei der Schönen Mondfrau muss man ja vorausschicken, hier spricht nicht der sprachrevolutionäre Dadaist Hugo Ball, sondern hier ist jemand, der ein ganz zartes Liebesgedicht schreibt, in dem die Geliebte quasi an den nächtlichen Himmel versetzt wird. Es ist entstanden im Sommer 1917, als Hugo Ball und Emmy Hennings zusammen mit dem Schriftsteller Friedrich Glauser eine tolle Idee hatten. Wir gehen auf die Alp Brusada im Maggiatal im Tessin, gehen da ganz hoch und ja, schotten uns ab und schreiben dort unsere Gedichte und unsere Prosatexte. Wieder mal so eine schöne dichterische Utopie, die da auch nur einige Wochen funktioniert hat, bis in die Vorräte ausgingen. Und in dieser Zeit schreibt Hugo Ball diese schöne Mondfrau, als er dem Dadaismus schon ein bisschen abspenstig geworden ist.
Schöne Mondfrau von Hugo Ball, gelesen von Heino Rindler jetzt.
Schöne Mondfrau, gehst du schlafen? Lächelnd und so munter, leise mit den Silberschafen in die Nacht hinunter? Oh, und du im hellen Kleide, liebe Scheherazade, spielst du, dass die Nacht nicht leide, deine Serenade? Wandermüde, wundertrunken, komm in meine Ruhe. Blaue, weiche Sternenfunken küssen deine Schuhe. Sieh, die Nacht ist so lebendig, voller Duft und Gnade. In den Bäumen eigenhändig spielt sie sich die Serenade.
Michael Braun, Sie haben gerade schon gesagt, das ist nicht der typisch dadaistische Hugo Ball, den man so kennt. Wie zeigt sich denn aber vielleicht trotzdem die Poetik von Emmy Hennings und Hugo Ball in den Texten dieses Bandes? Sie kennen sich ja sehr gut aus mit dem Werk der beiden.
Bärbel Reetz, die Herausgeberin, die ja eine ganz große Kennerin von Hugo Ball und Emmy Hennings ist und auch quasi drei Biografien, zwei über Emmy Hennings, eine über die beiden geschrieben hat. Bärbel Reetz versucht ja im Grunde nur einen Plan zu verwirklichen, den Emmy Hennings nach Hugo Balls Tod im September 1927 nicht verwirklichen konnte. Es geht ja darum, hier eine Komposition zu erstellen, in der sich Hugo Ball und Emmy Hennings gegenseitig Gedichte der Liebe widmen. Und in dieser Komposition haben sie sich eigentlich doch weitgehend abgewendet von dem, was Hugo Ball vorher im Cabaret Voltaire in Zürich zelebriert hat, als ja sprachalchemistische Experiment. Die Emmy Hennings war ja ihrerseits nie in ihren Gedichten diesen sprachexperimentellen Gedichten nahe. Sie war ja selber immer eher so eine Art Neoromantikerin in ihren Gedichten. Und Hugo Ball war eben sehr wandlungsfähig in seinen Texten. Und das zeigt sich auch in diesem Buch. Wir haben jetzt hier in diesen Gedichten weitgehend solche in traditionellen Volksliedstrophen, in klassischen Trochäen, wie dieses schöne Mondfrau-Gedicht geschrieben wird. Und das hat im Grunde höchstens vielleicht in dieser übermütigen Metaphorik an den Himmel zu versetzen, die schöne Mondfrau, hat das eigentlich wenig mit Dadaismus zu tun, sondern eher mit diesem Versuch von Hugo Ball wie Emmy Hennings eher in so einer Art neoromantischen Tonfall zu schreiben.
Ich würde aber schon gern ergänzen, dass es diese andere Komponente in dem Band auch deutlich zu sehen gibt. Jetzt nicht in dem Gedicht, was wir gerade gehört haben, aber sowas wie Frau Goldkopf hat eine Hand wie eine fünfzinkige Gabel, eine Lawine kommt die Treppe herauf. Also es gibt Passagen, wo man doch sieht, dass der Dadaismus eigentlich in dieser Schwellensituation zwischen Expressionismus und Surrealismus eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Weniger für diese Liebesbeziehung zwischen den beiden, aber dass natürlich vor dem Hintergrund die Aufladung dieser klassisch volksliedhaften Gedichte nochmal eine andere Komponente kriegt. Also die Spannung bleibt, glaube ich, für den, der ein einzelnes Gedicht liest, im Kontext dieser Gedichte dann doch sichtbar, wenn es surrealistischer oder dadaistischer wird.
Sie haben vollkommen recht. Also Goldkopf, dieser kleine Auszug aus dem Roman Tenderenda, der Fantast von Hugo Ball, das ist eine Art Selbstdarstellung gewesen in einem explizit dadaistischen Roman von Hugo Ball, das ist richtig, wo er sich ja dann vorstellt als Kirchenpoet, aber mit großer ästhetischer Dissidenz gegenüber der Kirche.
Und auch die Religiosität von Hugo Ball, die sich da entwickelt, die kann man auch mitlesen in diesen Texten. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sprachexperimente, Neoromantik, diese Texte sind aber ja in einer sehr besonderen Zeit entstanden. Was erzählen die Texte denn noch?
Der Erste Weltkrieg steht bevor, als die beiden sich kennenlernen. Er ist vorbei, als die beiden sich dann 1920 verheiraten. Beide gehen ins Exil. Emmy Ball beendet ihr unstetes Leben, zumindest in dieser Wanderzeit, während des Krieges nicht. Und man liest natürlich auch jetzt, heute, mit der aktuellen Situation diese Kriegsanspielungen noch mal deutlicher und anders. Und das zweite in Savelke, Sie haben es schon angesprochen, ist diese Veränderung hin zum Katholizismus, zum Mystischen. Wir haben es in den Schafen in diesem Gedicht ja gerade auch schon gehört. Bei der Mondfrau, das Schaf ist natürlich auch ein klassisch biblisches Tier. Diese beiden Aspekte sind auf jeden Fall mit drin. Und ich glaube, dieser Umbruchsmoment, 1919 stellt Duchamp sein Urinal als Springbrunnen in ein Museum, dieses völlige Auseinanderfallen von Bezeichnung und Bezeichneten, was dann für die Moderne konstitutiv wird, ist in diesen Gedichten und in diesen Briefen immer wieder auch in Anspielungen angelegt. Es ist ein moderner Band, es ist kein epigonaler Text, den Bärbel Reetz da jetzt zusammengestellt hat.
Es ist hochspannend zu sehen, diese unterschiedlichen Positionierungen gegen den Krieg. Auch Emmy Hennings und Hugo Ball sind sich ja hier nicht einig. Hugo Ball arbeitet in der Zeit in Bern bei einer sogenannten freien Zeitung, eine Zeitung, die eigentlich von der Entente begünstigt und auch gefördert wurde. Und diese Zeitung hat eine explizit gegen den deutschen Militarismus gerichtete Position bezogen. Und als Emmy Hennings mal versucht, in einer Initiative auch so eine Art pazifistischen Appell dort einzureichen bei der Zeitung, widerspricht ihr ja Hugo Ball und sagt, nein, mit reinem Pazifismus können wir hier nicht arbeiten. Wenn ein Land überfallen wird, muss es sich verteidigen. Auch solche Sätze haben ja heute einen sehr aktuellen Bezug. Und tatsächlich wird durch die Einfügung dieser Briefauszüge, wird das ja dann quasi zeitgeschichtlich auch aufgeladen, dieses Projekt gegenseitig Gedichte der Liebe sich zu widmen.
Die Liebesgeschichte der beiden endet plötzlich und tragisch. Hugo Ball stirbt 1927, Emmy Hennings bleibt zurück. Und hier noch einmal ein Gedicht, das sie nach seinem Tod geschrieben hat. Es liest Christiane Gut.
Der Regen rinnt in einer Nacht ganz sacht und monoton hernieder, als weine irgendwo ein Kind. Es rauschen kleine Heimwehlieder. Es löscht der Herbst die Farben aus, wird wohl kein Feuer mehr entfacht. Verloren träumet jetzt die Welt. Wohin, wohin? Sie will nach Haus. O komm zu mir, ruft einer immer zu, der einsam dieses Sterben sich bestellt. Er wohnt vielleicht in goldener Ruh, wo er das Glück in seinen Händen hält.
Emmy Hennings mit einem Gedicht, das sie nach dem Tod von Hugo Ball geschrieben hat. Machen wir einen Schnitt und sprechen jetzt über einen Dichter aus Italien, Federico Italiano. Was können Sie uns über ihn und diesen Band erzählen, Beate Tröger?
Wir haben es mit einem Auswahlband von Gedichten von dem 1976 in Novara im Piemont geborenen Federico Italiano zu tun, in der Edition Lyrikkabinett. Der Band ist durchgängig zweisprachig, was etwas Besonderes auch für diese schönen Bände in der Edition Lyrikkabinett ist. Federico Italiano ist Literaturwissenschaftler, Autor, Herausgeber unter anderem des Bandes Grand Tour zusammen mit Jan Wagner. 2019 erschienen ein Querschnitt durch die europäische Dichtung junger Autoren und Autorinnen der Gegenwart. Und in diesem Band, den wir hier vor uns haben, Sieben Arten von Weiß, haben Jan Wagner und Raoul Schrott Gedichte von Federico Italiano übersetzt, und zwar in folgender Weise, wie Raoul Schrott mir berichtet. Federico Italiano hat beiden bestimmte Kontingente von Gedichten zugeteilt und beide haben jeweils für sich übersetzt. Die Gedichte sind jetzt in drei Abteilungen, Kartografien, Methoden und dritte Abteilung Fotografien und Briefe sortiert. Und Raoul Schrott hat mir gesagt, um Gedichte zu übersetzen, braucht es einen Dichter. Und wir haben in Raoul Schrott und Jan Wagner natürlich zwei Dichter, die sich diesen vielseitigen, vielschichtigen Gedichten von Federico Italiano auf je eigene Weise gewidmet haben in ihren Übersetzungen.
Ja, die je eigene Weise, die interessiert mich jetzt, denn ich habe mir ein kleines Ratespiel erlaubt und habe Gedichte gelesen und dann immer geraten, wer sie übersetzt hat, und ich lag immer richtig. Was macht den Unterschied der Übersetzungsweisen von Raoul Schrott und Jan Wagner aus, oder hat Federico Italiano ihnen tatsächlich so unterschiedliche Gedichte zugeteilt? Was würden Sie sagen?
Das glaube ich nicht, dass er ihnen jetzt formal unterschiedliche Gedichte zuteilt, die zu den beiden Übersetzern passen, sondern nach meiner Leseerfahrung ist es schon so, dass Jan Wagner immer der Wörtlichkeit den Vorzug gibt und dem Text sehr wortgetreu, auch rhythmisch getreu nachzubilden versucht, während der Raoul Schrott, wie es so seine stürmische Art ist, geht er halt etwas freier, ruppiger, manchmal auch kühn in andere Semantiken führende Übersetzungen den Vorzug gibt. Und insofern ist es auch kein Wunder, wenn Sie, Frau Wilke, da gleich sagen, man kann doch sehr schnell erraten, wer hier als Übersetzer am Werk ist.
Aber trotzdem noch mal die Frage, man sagt ja, ein Buch hat so viele Bedeutungen, wie es Leserinnen und Leser hat. Das kann man von einem Gedicht ja vielleicht auch sagen. Welche Möglichkeiten, dieses Werk von Federico Italiano zu lesen, zeigen vielleicht eben doch die beiden übersetzenden Interpreten in ihrer Art und Weise? Können Sie da was zu sagen?
Also ich glaube, bei Jan Wagner ist, wenn wir uns auch ein bisschen vor Augen führen, was Jan Wagner selbst für Gedichte schreibt, dieses Dinghafte in den Gedichten von Federico Italiano für mich plastischer in den Vordergrund gekommen. Das Narrative in diesen Gedichten, während bei Raoul Schrott einfach das rhythmisch, akustisch, sprachmalerische etwas mehr im Vordergrund steht. Und ich glaube, beide Seiten sind ganz konstitutiv für diese Lyrik von Federico Italiano. Sie ist anschaulich, sie ist in gewisser Weise auch erzählerisch. Sie hat aber auch diese Feinheiten und diese große Varietät, was Rhythmus, Klang, Klangfarbe angeht.
Was mich fasziniert hat bei dieser Dichtung von Federico Italiano, da habe ich wirklich sehr gestaunt, diese formale Vielgestaltigkeit dieser Sprechweisen, der Motive und der Stoffe. Ein so breites Spektrum, da war ich wirklich sehr angetan. Wir haben einfache Straßenszenen, fotografische Momentaufnahmen, dann zeithistorisch scharf konturierte Geschichten vom Tod von Nikolai Gogol etwa. Wir haben sehr anschauliche, bildstarke Tierporträts. Dann haben wir sogar kleine, surreale Visionen, wo in Dreizeilern Geschichten auf knappstem Raum erzählt werden.
Hören wir doch mal ein Beispiel, um einen Eindruck zu bekommen. Es liest Olaf Ohlstrom, ein Gedicht von Federico Italiano.
Mittelmeer. Hast du jemals einen Bülbül in Tunesien gehört? Oder die Samtkopf-Grasmücke auf Sardinien? Erinnerst du dich an den Wiedehopf? Im Frühling an den ligurischen Küsten, dessen Hu-Hu-Hup durch die Jalousien drang, den Traum zu weiten? Und die Dohlen, die blechern plaudern, wenn die Nacht soeben hereinbricht. Hast du dich je gefragt, warum? Der Gesang der Nachtigallen, Amseln, Mönchsgrasmücken, ist er sich wirklich immer gleich? In Magaluf, Jaffa und Algier? Welche Sprache sprechen die korsischen Möwen, Pendler mit roten Schnäbeln, zwischen Marbella und Belnunej? Und wenn der Bienenfresser in Gruisson auf der Tour Barbarousse dich unterhält mit seinen flüssigen Soli, verweile, lausche ihm. Sein Gesang stammt aus unvordenklichen Zeiten, vor allen Türmen, und du kamst gerade erst an.
Mittelmeer von Federico Italiano, jetzt übersetzt in diesem Fall von Jan Wagner. Nochmal die Frage an diesem Beispiel vielleicht, was für eine ästhetische Erfahrung kann man mit den Gedichten von Federico Italiano machen?
Es gibt einen Aspekt, über den wir bisher noch nicht gesprochen haben, und zwar sind das die vielen Referenzen auf die italienische Dichtung, die wir hier gleich in doppelter Weise haben, nämlich mit dem Mittelmeer. So heißt auch ein Gedicht des Nobelpreisträgers Eugenio Montale, Mittelmeer, 1925 in Ossa di Sepia zuerst erschienen. Diese Erfahrung der Lektüren geht immer wieder auch ganz stark in die Gedichte ein. Wir hatten vorhin schon mal Gogol genannt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wie Natur, die Vogelwelt, in diesem Gedicht aktualisiert wird und zugleich die Kleinheit des Menschen gegenüber der Natur und dann dieses Ankommen. Du kamst gerade erst an, der Mensch im Kleinen gegenüber dieser Geschichte der Natur auch.
Ja, und es geht auch um das Miteinander von Mensch und Natur in diesen Gedichten. Ein Buch also, das offenbar aus Freundschaft entstanden ist, im vielfachen Sinne. Beate Tröger und Michael Braun haben von ihrer Lektüre von Federico Italianos Buch »Sieben Arten von Weiß« erzählt. Aus dem Italienischen von Raoul Schrott und Jan Wagner. Edition Lyrikkabinett, 144 Seiten, 20 Euro. Außerdem ging es am Anfang um Seiltänzer noch im Dunkeln, Gedichte und Briefe von Emmy Hennings und Hugo Ball mit Zeichnungen von Hugo Ball. Herausgegeben von Bärbel Reetz im Wunderhorn Verlag. 120 Seiten, 22 Euro. So viel vom Büchermarkt für heute. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Im Studio verabschiedet sich Insa Wilke.